Hast du dich jemals also wirklich völlig ohne erkennbaren Grund urplötzlich schwindelig gefühlt?
Mhm.
Oder vielleicht so einen richtig intensiven, unerklärlichen Druck im Kopf gespürt und im ersten Moment sofort gedacht, oh nein, ich werde krank, da stimmt biologisch irgendwas ganz und gar nicht mit mir.
Ja, das ist so der absolute Klassiker, dieser Moment der Panik.
Genau. Aber was wäre, wenn dein Körper in genau diesem Moment überhaupt keinen Fehler hat? Was, wenn du gar nicht medizinisch repariert werden musst, sondern dein gesamtes physisches System gerade dabei ist, ein tiefgreifendes, geradezu spirituelles Software-Update zu übersetzen?
Das ist echt ein extrem radikaler Ausgangspunkt für unseren heutigen gedanklichen Tauchgang. Wir schauen uns hier nämlich eine Sammlung von Texten an, die, naja, die auf den ersten Blick vielleicht völlig unvereinbar wirken.
Absolut. Das ist so ein richtig wilder Mix, oder?
Kann man so sagen. Wir betrachten antike Mystik, spezifische Konzepte aus der lurianischen Kabbala, alchemische Lehren, aber wir legen diese direkt neben die Tiefenpsychologie von C.G. Jung. Und dann kreuzen wir das Ganze noch mit moderner Quantenphysik und Neurobiologie.
Wahnsinn.
Ja, und die Synthese, die sich aus diesen Quellen ergibt, die stellt unser alltägliches Realitätsempfinden völlig auf den Kopf.
Und genau deshalb ist dieses Material so wahnsinnig faszinierend. Wir haben heute eine ganz klare Mission. Wir wollen entschlüsseln, warum der Körper diese sogenannten spirituellen Frequenzen überhaupt physisch spürt.
Richtig.
Wir schauen uns an, wie unser Gehirn unsere erlebte Realität aktiv filtert. Und das Wichtigste für dich als Zuhörer, wir wollen aus diesen Texten ableiten, wie du vom passiven Statisten zum bewussten Schöpfer deines eigenen Alltagsfilms wirst.
Um überhaupt zu verstehen, wie wir die Welt im Außen erschaffen, zwingen uns die Texte, zuerst mal dorthin zu schauen, wo diese Transformation am ungeschönsten beginnt. Und das ist eben messbar und absolut unausweichlich in unserem eigenen physischen Körper.
Der oft nur so als Gefährt gesehen wird, ne?
Ganz genau. Aber hier wird der Körper eben nicht als bloßes Transportmittel für das Gehirn betrachtet, sondern als das primäre Instrument der Wahrnehmung.
Lass uns das direkt mal so ein bisschen mechanisch auseinandernehmen. Die Quellen sprechen hier von einer somatischen Metamorphose. Wenn ich mir das bildlich vorstelle, klingt das ein bisschen so, als wäre der menschliche Körper eine alte analoge Radioantenne.
Mhm, schönes Bild.
Jahrelang hat die ganz normal ihr UKW-Signal empfangen und plötzlich versucht jemand da ein riesiges Breitband-Internetsignal durchzujagen. Natürlich fängt die Hardware dann an zu knacken.
Ja, absolut.
Aber bevor wir uns in diesen Metaphern verlieren, muss ich kritisch nachhaken. Wie unterscheidet dieses Material eigentlich zwischen echten medizinischen Warnsignalen, also dem Punkt, an dem ich wirklich zum Arzt gehen sollte, und diesen, naja, spirituellen Frequenzen?
Wichtiger Punkt. Also die Texte negieren die klassische Medizin keineswegs. Sie ordnen körperliche Symptome jedoch in ein Stufenmodell der Bewusstseinsebenen ein, anstatt sie pauschal als rein mechanische Defekte abzutun.
Okay, wie sieht dieses Modell aus?
Unser alltägliches Erleben findet laut den Quellen auf einer sehr dichten, sogenannten horizontalen Frequenz statt. Das sind Zustände, die Angst, Trauer, chronischer Stress oder das permanente Gefühl von Mangel. Das ist quasi dein UKW-Funk.
Verstehe. Das ist der normale Alltagsrauschenmodus.
Genau. Wenn nun aber eine innere Entwicklung stattfindet, also ein Wechsel in sogenannte vertikale Schichten, Frequenzen von Akzeptanz, tiefer Liebe und absoluter Stille, dann prallen diese völlig unterschiedlichen Dichten aufeinander.
Das heißt, der Körper reagiert gar nicht auf eine Krankheit in dem Moment, sondern einfach auf den schieren Kontrast zwischen Lärm und Stille.
Ja, wir können das sogar neurobiologisch betrachten. Die Quelle beschreibt Phänomene wie intensiven Kopfdruck oder plötzlichen Schwindel als Reaktionen auf ein inneres Vakuum.
Ein Vakuum?
Ja, eine unendlich verdichtete Frequenz der Stille. Unser Nervensystem ist evolutionär auf ständige Reize programmiert, auf Gefahrenerkennung, auf Lärm.
Ah, und wenn dann plötzlich durch Meditation oder so absolute Ruhe einkehrt, denkt das System, Moment mal, wo ist der Säbelzahntiger?
Exakt. Es interpretiert dieses Vakuum zunächst als Irritation. Der Körper muss sich physisch an die Abwesenheit von Chaos gewöhnen.
Das ist eigentlich total paradox. Wir sehnen uns alle nach Ruhe. Aber wenn sie dann mal wirklich da ist, dreht das System durch und macht uns schwindelig.
Der Körper dient in diesem Modell als riesiger Resonanzboden. Er fungiert wie ein Blitzableiter. Er erträgt und übersetzt buchstäblich den enormen Druck dieses vertikalen Lichts in eine fühlbare, geerdete Realität.
Das heißt, ich muss das einfach aushalten.
Die Texte betonen jedenfalls, wenn du in diesem Moment der Irritation nicht in Panik verfällst, sondern das Gehirn entspannt bleibt, erlaubt das der Biologie, diese neue weite Innenperspektive mit der Außenwelt zu verschmelzen.
Okay, also der physische Körper ist quasi zwingend notwendig, um dieses unsichtbare Zeug ins Spürbare zu übersetzen.
Genau. Ohne Körper keine Erfahrung.
Gut, wenn der Körper diese neuen Frequenzen jetzt physisch verarbeitet hat, entsteht für mich da eine massive logische Lücke, die wir irgendwie schließen müssen.
Okay, schieß los.
Wie baut unser Gehirn aus diesen unsichtbaren Schwingungen dann eigentlich unsere greifbare alltägliche Realität da draußen zusammen? Also, wie wird aus diesem Vakuum plötzlich mein Morgenkaffee oder mein Kontostand?
Da wird's jetzt richtig spannend. An dieser Stelle verknüpfen die Quellen Konzepte der Quantenphysik mit handfester Neurobiologie. Betrachten wir erstmal die Physik.
Das berühmte Doppelspaltexperiment, oder?
Ganz genau. Das Prinzip, das dort sichtbar wird. Es zeigt, dass Quantenteilchen sich wie eine Welle verhalten, also als ein Feld unendlicher Möglichkeiten, solange sie nicht beobachtet werden.
Und dann guckt einer hin?
Ja. Erst im Moment der Messung, also durch einen Beobachter, kollabiert diese Wahrscheinlichkeitswelle zu einem festen materiellen Zustand.
Das Feld der Möglichkeiten wird also erst zur Realität, wenn jemand hinsieht. Aber wie übersetzt sich dieses mikroskopische Quantending in meinen Alltag? Mein Gehirn ist ja kein physikalisches Messgerät.
Und genau da kommt die Biologie ins Spiel. Die Texte argumentieren, dass Gedanken reine Schwingungen sind, die wie ein Sender in den Raum projizieren. Aber wir nehmen nicht alles wahr, was möglich wäre.
Da greift dann dieser Filter, ne?
Ja. Die Schnittstelle zwischen diesem Quantenfeld und unserem Bewusstsein ist das retikuläre Aktivierungssystem, kurz RAS. Ein extrem wichtiges Netzwerk in unserem Hirnstamm.
Ich habe da neulich ein so geniales Bild für das RAS gelesen, das uns hier extrem weiterhelfen könnte. Stell dir dein Gehirn mal wie einen super exklusiven VIP-Club vor. Und an der Tür steht ein richtig strenger biologischer Türsteher.
Haha, ja, das ist eine sehr treffende Analogie.
Dieser Türsteher ist das RAS. Und da draußen in der Schlange stehen Millionen von Sinneseindrücken. Farben, Geräusche, Emotionen, Chancen, Gefahren.
Wir sprechen da wirklich von Millionen Bits an Informationen pro Sekunde, die auf uns einprasseln.
Genau. Und der Türsteher lässt aber nur exakt das in deinen Club, also in dein Wachbewusstsein, was auf seiner Liste steht. Die große Frage ist für mich aber, wer zum Teufel schreibt diese Gästeliste?
Die Gästeliste schreibt dein eigener dominanter Fokus.
Okay, das musst du erklären.
Dein Gehirn ist eine Filtermaschine. Wenn du dich innerlich permanent auf Mangel konzentrierst, auf das, was dir fehlt, auf deine Ängste, dann erhält das RAS die Anweisung, Mangel ist unsere Realität.
Und der Türsteher sagt, alles klar, ich lasse nur die Mangelleute rein.
Exakt. Er filtert aus den Millionen Möglichkeiten nur die Ereignisse und Beweise heraus, die diesen Mangel bestätigen. Chancen oder Momente der Fülle werden buchstäblich nicht in dein Bewusstsein gelassen. Sie existieren zwar im Quantenfeld, aber für dich kollabieren sie nicht zur Realität.
Es würde im Umkehrschluss ja bedeuten, wenn ich den Scheinwerfer meines Fokus konsequent weg vom Mangel und hin zur Fülle richte, dann bekommt der Türsteher einfach eine neue Gästeliste.
Genau so ist es.
Und plötzlich ordnet die Welt ihre Synchronizitäten scheinbar völlig neu, obwohl sie eigentlich nur anders gefiltert wird. Das ist ja krass.
Deiner Welt schlichtweg durch deinen Fokus.
Puh.
Das Gehirn konstruiert die Realität nicht aus dem Nichts, es wählt sie durch das RAS aus dem unendlichen Feld aus. Was du im Inneren als Schwingung hältst, verdichtet sich im Außen als erlebte Materie.
Also wenn wir das wirklich zu Ende denken, ist das ein gewaltiger Paradigmenwechsel. Wenn mein Gehirn durch meinen Fokus meine Realität filtert und erschafft, dann muss ich konsequenterweise alles hinterfragen, was mir da draußen als scheinbar objektive Wahrheit verkauft wird.
Alles.
Ja.
Und das betrifft eben auch sehr große Konstrukte wie unsere Geschichte, Gesellschaftsordnungen und Religionen.
Bevor wir uns ansehen, wie die Texte das machen, möchte ich für dich, der jetzt zuhört, einen ganz wichtigen Rahmen abstecken.
Das ist jetzt wichtig, ja.
Wir werden jetzt einige sehr provokante Aussagen aus diesen Quellen über Religion und Gesellschaft beleuchten. Wir nehmen hierbei eine vollkommene neutrale Position ein. Wir werten das weder politisch noch religiös. Wir entpacken lediglich die Argumentation der Texte, weil dieser Einsturz von Dogmen nötig ist, um die Mechanik zu verstehen. Also, wie demontieren die Quellen diese Systeme?
Die formulieren eine fundamentale Kritik an institutionalisierten Glaubenssystemen und bezeichnen diese teilweise überspitzt als Schimmelpilzkolonie.
Wow, okay, das ist deutlich.
Der Kernvorwurf lautet, dass Religionen im Laufe der Jahrtausende von Werkzeugen der inneren Befreiung zu Instrumenten der äußeren Kontrolle umgebaut wurden.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Bei den abrahamitischen Religionen wird das Konzept der Sünde zum Beispiel als künstliche Erfindung beschrieben. Ein Konstrukt der horizontalen Matrix, das nur dazu dient, die Menschen in Angst zu halten und sie steuerbar zu machen.
Da gab es einen Punkt in den Notizen, der mich besonders fasziniert hat, weil er so tief in die Linguistik reingeht. Da wird das Judentum als spirituelle Wurzel erwähnt, aber es wird scharf kritisiert, was bei der Übersetzung der Tora mit den Vokalen passiert ist.
Ja, die Masora, ein zentraler Gedanke aus der kabbalistischen Mystik.
Warum sollten Vokale ein Problem sein?
Laut den Quellen war die ursprüngliche Tora ein ununterbrochener Strom aus reinen Konsonanten. In dieser Mystik gelten hebräische Konsonanten als strukturelle, geometrische Bausteine des Universums, nicht als bloße Buchstaben.
Also eher wie so ein Code.
Genau, ein lebendiger Quantencode, ein unendlicher Resonanzraum ohne starre Bedeutung, der sich dem Bewusstseinszustand des Lesers immer wieder neu anpasst.
Und dann kamen die Vokale dazu und haben das Ganze ruiniert, oder wie?
Historisch gesehen fügten Gelehrte später Punkte und Striche hinzu, die Masora, um die Aussprache festzuschreiben, damit der Text nicht vergessen wird. Aber die Quellen argumentieren, dass das verheerend war.
Weil sie den Code eingefroren haben.
Ja, indem man einem vieldeutigen Konsonantenkonstrukt einen festen Vokal aufzwingt, sperrt man den unendlichen Resonanzraum ein. Man erzwingt eine einzige starre Bedeutung. Laut Text wurde dadurch aus einem lebendigen Spiegel ein starres Dogma, ein Regelwerk ausverboten.
Man hat das Unendliche quasi in eine kleine Schublade gepresst. Das ist eine echt faszinierende Art, Texte zu betrachten. Aber die Kritik beschränkt sich ja nicht nur auf den Westen. Auch die fernöstlichen Lehren werden ziemlich hart angegangen.
Oh ja. Der Buddhismus wird beispielsweise dafür kritisiert, dass seine Praxis oft in einer illusorischen Weltflucht mündet.
Anstatt zu erkennen, dass die physische Welt ein Spiegelbild des Geistes ist.
Genau. Viele versuchen, diesen Alltagsfilm einfach zu negieren und sich davon abzuspalten. Noch drastischer fällt aber das Urteil über das indische Kastenwesen aus.
Was sagen die Quellen dazu?
Sie erklären, dass dieses System ursprünglich als ein rein inneres, spirituelles Strukturmodell von Archetypen gedacht war, also Entwicklungsstufen des menschlichen Bewusstseins.
Und wir haben es dann wörtlich genommen.
Weil die Menschen dazu neigen, alles im Außen materiell zu nehmen, ja, so wurde diese innere Landkarte zu einem grausamen äußeren System sozialer Sklaverei pervertiert.
Wahnsinn. Die Menschen suchen die Wahrheit im Außen, obwohl sie im Innen liegt. Und das bringt uns zum absoluten Kern dieser Recherche. Zu einer Idee, die echt alle bisherigen Konzepte sprengt. Die Texte nennen es das Spiegelkabinett oder den Tetraederspiegel.
Ein sehr mächtiges Konzept. Der Tetraeder ist ja die einfachste dreidimensionale geometrische Form. In diesen Lehren steht er als Symbol dafür, wie unser Bewusstsein den Raum um uns herum aufbaut.
Wie meinst du das konkret?
Die radikale These lautet, es gibt gar kein unabhängiges Draußen. Alles, was du erlebst, entsteht in dir. Wir sind göttliche Funken, die diesen Spiegel um sich herum aufbauen.
Und dieser Spiegel wirft dann meine eigenen Themen auf die Leinwand meines Lebens.
Exakt. Er bricht unsere innersten, oft völlig unbewussten Überzeugungen, Ängste und Blockaden und zeigt sie uns als scheinbar feste physische Realität.
Warte mal, da muss ich jetzt aber wirklich pragmatisch einhaken, denn hier wird es gefährlich.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Wenn mir jemand auf dem Parkplatz voll ins Auto fährt oder wenn mein Kollege mich fies sabotiert, sagt mir dieser Text dann allen Ernstes, dass ich das durch meinen ungelösten Arbeitsspeicher selbst erschaffen habe?
Ja, das sagt er.
Das klingt im ersten Moment wie eine massive Täter-Opfer-Umkehr. Wie funktioniert das mechanisch, ohne dass wir uns da jetzt in moralischen Vorwürfen verlieren?
Der Schlüssel hierbei ist, die Texte sprechen nicht von moralischer Schuld. Das ist ein ganz elementarer Unterschied. Sie sprechen von Resonanz.
Okay, also keine Schuld, sondern Resonanz.
Die Quellen bezeichnen schwierige Mitmenschen als Avatare. Sie sind energetische Projektionen. Wenn tief in deinem unbewussten System ungelöste, blockierte Energien existieren, suchen die förmlich nach Entladung.
Und die benutzen dann diese Avatare?
Ganz genau. Sie nutzen die Avatare in deinem Außen, um sich sichtbar zu machen. Der Kollege, der dich sabotiert, drückt vielleicht exakt den Knopf eines Selbstwertproblems, das du seit Jahren ignorierst.
Das Außen liefert mir gnadenlos das perfekte Bild meiner inneren Blockade.
Gnadenlos ist das richtige Wort.
Aber wenn alles ein Spiegel ist, wie komme ich dann aus dieser Schleife raus? Wenn ich mich wehre, den Kollegen zur Rede stelle oder versuche, das System im Außen zu reparieren, was passiert dann?
Die Texte nennen das den Einmischungsglitch. Du kämpfst gegen eine Projektion. Wenn du morgens in den Spiegel schaust und dir deine Frisur nicht gefällt, nimmst du ja auch nicht den Kamm und kratzt damit auf dem Glas des Spiegels herum.
Nein, das wäre ziemlich sinnlos. Ich kämme meine eigenen Haare.
Eben. Jeder Versuch, das Außen mit Gewalt zu reparieren oder andere Menschen ändern zu wollen, zementiert die Illusion, dass das Außen Macht über dich hat. Es hält die Blockade aufrecht.
Das führt dann zu dem Konzept, das im Text kein Falsch genannt wird, oder? Kämpfe nicht gegen das Spiegelbild, denn jede Situation ist maßgeschneidert.
Richtig. Der bewusste Schöpfer tritt einen Schritt zurück, erkennt die Kulisse des Spiegels und löst die Blockade in sich selbst, anstatt sich im Drama zu verheddern.
Das ist theoretisch unfassbar einleuchtend. Aber, und da bin ich ehrlich, ich fühle mich da fast ein bisschen in die Enge getrieben.
Inwiefern?
Naja, wenn wirklich alles mein Spiegel ist, lande ich schnell in so einem passiven Fatalismus. Dann tue ich gar nichts mehr, weil ja eh alles nur mein unbewusster Schatten ist. Wie verändere ich den Projektor?
Verstehe.
Wie sieht diese alchemistische Laborarbeit, wie die Texte es nennen, in der Praxis aus? Es geht ja nicht darum, die Augen zu schließen und passiv auf dem Sofa zu hoffen.
Definitiv nicht. Die Quellen liefern sehr präzise, fast schon mechanische Werkzeuge, um das Unbewusste aktiv zu lenken. Das Mächtigste bezieht sich auf einen ganz bestimmten neurologischen Zustand. Das sogenannte hypnagogische Fenster.
Ah, die berühmten 17 Minuten vor dem Einschlafen.
Ganz genau die. Neurologisch betrachtet ist das der Übergang vom Wachzustand in den Schlaf. Das Gehirn wechselt in die Alpha- und Theta-Wellen.
Und warum ist das so entscheidend?
Erinnerst du dich an unseren biologischen Türsteher, das ARS?
Der nur die Dinge reinlässt, die zu meinem Fokus passen?
Exakt. In diesen 17 Minuten vor dem Einschlafen macht dieser Türsteher Pause. Der kritische Verstand, also das Ego, das tagsüber sagt, das geht nicht, das ist unmöglich, der fährt herunter. Die Tür zu deinem unbewussten Ozean ist sperrangelweit offen.
Oha.
Und hier warnen die Texte extrem eindringlich. Wer in dieser Zeit ungelöste Probleme wälzt, sich Sorgen über das morgige Meeting macht oder noch schnell negative Nachrichten auf dem Smartphone liest, der schließt Nacht für Nacht einen fatalen Pakt mit dem Mangel.
Weil das Unbewusste dann keine Filter mehr hat. Es debattiert nicht, es nimmt meine Sorgen einfach als die gewünschte Realität an.
Richtig. Das Unbewusste bewertet nicht. Es nimmt das Bild, das du ihm lieferst, als nackte zu materialisierende Wahrheit an.
Okay, also definitiv kein Doomscrolling mehr im Bett. Was genau mache ich stattdessen, um den Projektor neu einzustellen?
Die Texte sprechen von zwei Prinzipien: Suggestion und Animation. Bei der Suggestion machen viele den Fehler, dass sie Wünsche aus dem Mangel heraus formulieren. Sie denken, ich will endlich gesund werden oder ich will mehr Geld.
Und das Unbewusste speichert das dann als Mangel ab.
Genau, die Grundfrequenz ist dann, er will es. Er hat es also nicht. Du musst die Suggestion zwingend als gegenwärtige Tatsache formulieren. Ich bin in vollkommener Gesundheit. Frieden ist mein natürlicher Zustand.
Aber Worte allein fühlen sich oft ziemlich leer an, besonders wenn man eigentlich total gestresst ist. Wie funktioniert da die Animation?
Das ist der eigentliche Hebel. Das Unterbewusstsein versteht keine abstrakten Vokabeln. Es speichert ausschließlich gefühlte Realitäten. Bei der Animation musst du diese erfüllte Realität physisch im Körper spüren.
Wie beim Schauspieler quasi.
Ja. Wenn du Frieden suggerierst, stellst du dir die Szene so intensiv vor, bis du physisch merkst, wie sich die Enge im Brustkorb löst, die Schultern sinken und die Atmung flacher wird. Erst wenn der Körper biochemisch reagiert, speichert das Unbewusste die Szene als reale Erfahrung.
Du schreibst also den Quellcode neu, während der Verstand langsam einschläft. Das ist ein extrem starkes Werkzeug.
Aber die Quellen bieten auch eine Methode für den helllichten Tag an, oder? Wenn der Türsteher hellwach ist.
Ja, die sogenannte aktive Imagination nach C.G. Jung.
Wie funktioniert die?
Wichtig ist, die Texte stellen klar, das ist kein ungerichtetes Tagträumen. Es ist ein hochkonzentrierter alchemistischer Prozess in 4 Phasen, der absolute Stille erfordert.
Okay, was ist Phase 1?
Phase 1. Du lässt ein Bild, eine Stimmung oder einen inneren Schatten aus dem Unbewussten aufsteigen. Du bezeugst es nur. Du erfindest nichts mit deinem Ego dazu.
Und dann?
Zweitens. Du trittst mit dieser Gestalt in Kontakt. Auf Augenhöhe, mit absoluter emotionaler Ehrlichkeit, ohne den Intellekt dazwischen zu schalten.
Aber wie mache ich das, wenn das Bild etwas Bedrohliches ist? Zum Beispiel meine eigene verdrängte Wut.
Dann fragst du diese Wut, was sie braucht, anstatt sie wieder wegzudrängen. Das führt zur 3. Phase. Du erlaubst dem Bild, sich zu verwandeln. Die Kabbala nennt dieses geistige Gefäß, in dem das passiert, das Kelim. Du hältst diesen mentalen Raum ausdauernd, bis die Szene eine Lösung anbietet.
Verstehe. Und der 4. Schritt? Der wird ja oft vergessen, meintest du.
Ja, die Verankerung im Hier und Jetzt.
Wie materialisiere ich denn so ein reines Gedankenbild?
Durch kreativen Ausdruck. Du darfst die gewonnene Frequenz nicht wieder im Alltag verblassen lassen. Du schreibst diesen inneren Dialog Wort für Wort auf. Du zeichnest das Bild. Diese physische Handlung im Raum ist der eigentliche Prozess.
Du holst das Unsichtbare durch den Körper in die Materie. Da schließt sich echt der Kreis zu unserem Anfang, der Körper als Übersetzer.
Exakt.
In den Quellen wird das ja sogar mit so einem sehr alten mystischen Ziel verknüpft, diesem Tikkun Olam.
Die Reparatur der Gefäße, ja. Die lorianische Kabbala besagt, dass beim Erschaffen der Welt die göttlichen Lichtgefäße zerbrochen sind und die Funken in die Dunkelheit fehlen. Wenn du aufhörst, gegen den äußeren Spiegel zu kämpfen, reparierst du diese Gefäße.
Und der allerfaszinierendste Aspekt daran ist für mich die Auswirkung auf die Zeit. Mechanisch betrachtet veränderst du durch dieses Aufschreiben und Fühlen im Hier und Jetzt ja quasi rückwirkend die Vergangenheit.
Weil die ungelöste Energie, die aus der Vergangenheit strahlte, plötzlich befreit ist, ja? Du sammelst die Lichtfunken deiner eigenen Geschichte auf, du hörst auf, Opfer der Umstände zu sein und wirst zum Architekten.
Wow. Lass uns all diese massiven Konzepte noch einmal bündeln, um das Ganze greifbar zu machen. Wir haben gesehen, der Körper ist unser Resonanzboden. Wenn wir tiefe spirituelle Frequenzen integrieren, spüren wir das physisch. Das ist kein Defekt, sondern Erdung.
Richtig.
Wir haben verstanden, dass unser Gehirn, speziell das RAS, unser Türsteher ist und das Quantenfeld nach unserem Fokus filtert.
Und die harte Konsequenz daraus ist das Spiegelkabinett. Die scheinbar objektive Welt da draußen existiert so nicht. Sie ist unsere Projektionsfläche. Wir können die Bilder im Spiegel nicht reparieren, wir können nur den Projektor heilen.
Durch das hypnagogische Fenster und die aktive Imagination. Es geht einfach nicht darum, die Matrix zu bekämpfen, sondern die Schwingung im eigenen Gefäß zu verändern. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse angekommen.
Wir möchten dir als Zuhörer jedoch noch einen Gedanken mitgeben. Stell dir vor, du startest morgen in deinen ganz normalen Alltag. Und das nächste Mal, wenn eine plötzliche körperliche Anspannung hochkocht oder du auf einen Menschen triffst, der genau deine roten Knöpfe drückt.
Mhm. Kennen wir alle.
Was passiert, wenn du für eine einzige Sekunde innehältst? Wenn du aufhörst, das Symptom als Feind zu sehen oder diesen Menschen verändern zu wollen? Was, wenn du dich in genau diesem Moment einfach mental zurücklehnst und diese scheinbare Störung als deinen eigenen, perfekt maßgeschneiderten Glitch betrachtest, der dich genau jetzt einlädt, wieder ganz zu werden?